Ich weiß nicht, was ihr für Leute seid, was ihr so hier und da und dort lesen, aber es gibt ja immer wieder Untersuchungen, wissenschaftliche Untersuchungen, wo das untersucht wird und dieses untersucht wird. Und da war einer, der den Selbstwert untersucht hat von Leuten. Wie sehen wir uns selber? Wie siehst du dich? Was denkst du, wer du bist? Wo kommt dein Selbstwertgefühl her? Wo kommt es her, dass du dich gut fühlst oder dass du dich schlecht fühlst? Viele von uns fühlen sich als Verlierer. Und dann benehmen wir uns vielleicht auch ein bisschen so. Andere von uns fühlen sich, ich bin gegen das arme Opfer. Vielleicht benehmen wir uns auch ein bisschen so. Oder haben die Tendenz, die einen denken, ja, ich habe keine neuen Ideen, ich kann nicht kreativ sein. Und die anderen denken, hey, ich bin's, ich kann's und ich leiste es. Und vielleicht sehen wir uns eben diesen Weg oder haben die Tendenz. Wenn ihr Sprüche 23 lest, im Alten Testament, dann realisiert ihr, so wie du in deinem Herz denkst, so benimmst du dich. So wie du in deinem Herz denkst, so benimmst du dich, so tust du leben. Wer bist du? Wer bin ich? Das haben wir uns von früher Kindheit an gefragt. Und von einem gewissen Alter an, irgendwann hast du eine Krise, bist nicht sicher, wer du bist. Und später denkst du, wenn ich nur so wäre wie der oder wie die. Und irgendwo ist unser Gedankenmuster ein bisschen falsch gegangen mit dem Einfluss, sagen wir es, von unseren Eltern, von unserer Verwandtschaft, von Leuten, die einfach um uns herum sind, da werden wir ein bisschen falsch gesteuert manchmal. Oder vielleicht erinnerst du dich noch daran, erinnern, als du zum ersten Mal in einen Spiegelsaal gekommen bist. Wenn du in den Spiegel geschaut hast, dann bist du schön gross gewesen, wie du gerne möchtest sein. Wenn du in einen anderen Spiegel geschaut hast, bist du ganz dick gewesen oder bist ganz verzogen gewesen, hat Grimassen gemacht. Das ist ein Einfluss auf uns, der uns bestimmt. Uns ist aber wichtig, was sieht Gott über uns? Was ist wirklich wesentlich? Ist das, was Gott sieht, über uns wichtiger oder das, was unsere Mitmenschen, unsere Eltern über uns sagen? Was hat Gott zu sagen? Und der eine Bibelfest, den kennt ihr alle, die Wahrheit macht mich frei. Die Wahrheit macht dich frei. Der Petrus, der diesen Brief geschrieben hat, den wir jetzt miteinander durchnehmen, hat viel betrübte, niedergeschlagene Gläubige um sich gehabt in dieser Zeit. Die haben harte Fußschläge erlebt in dieser Zeit. Sie sind den wilden Tieren vorgeworfen worden, ganze Dörfer sind verjagt worden, haben andere Gegenden müssen umziehen oder haben kein Heim mehr gehabt. Das erste Kapitel tut er uns beschreiben, was Gott für dich persönlich da hat. Und jetzt im zweiten Kapitel tut er beschreiben, was Gott über dich als Christ sieht. Wenn wir eine Folie weitergehen, haben wir einen ganz kurzen Überblick. Vers 9 sagt, Gott hat dich auserwählt. Gott hat dich auserwählt. Vers 9, du bist ein Eigentum von ihm. Vers 5, du bist ein lebendiger Stein. Das ist ein Widerspruch in sich selber. Ein Stein, der lebendig ist, aber das bist jetzt eben. Und Vers 9, du bist ein königlicher Priester. Du bist ein Priester. Ob Frau oder Mann, ob klein oder gross, du bist ein Priester in Gottes Sicht. Und in Vers 10, du hast Barmherzigkeit Gottes erfahren, sofern du ein Christ bist. Vers 9 ruft die Saune zu. All die, die alten, ehrwürdigen Titel, die da sind, gehören jetzt dir. Die gehören nicht einfach einem Priester, wie wir ihn im Alten Testament kennen. Die ehrwürdigen Titel, das beschützen du als Christ. Du gehörst zu Gottes Volk als Christ. Die Titel gehören dir und nicht nur besonders Auserwählten. Es sind vier Sachen, die wir in diesem Predigttext finden. Wenn du zu Gottes Familie gehörst, dann bist du akzeptiert. Du bist akzeptiert in der Familie. Du bist wertvoll in der Familie Gottes. Du bist fähig, du bist kompetent und dir ist vergeben worden. Das sind die vier Hauptpunkte, die ich mit uns anschauen will. Als Teil, sofern du Teil von Gottes Familie bist, bist du akzeptiert. Du bist angenommen, du bist auserwählt. Es gibt Leute, die probieren, ihr ganzes Leben akzeptiert zu werden. Von anderen. Die probieren es zu verdienen, dass sie akzeptiert werden. Sie probieren es den Eltern recht zu machen. Weil sie wissen ja, was die Eltern davor erwarten. Oder vielleicht hat das Grossi oder der Grossvater ihnen schon etwas gesehen. Sie wissen, was da für eine Erwartung ist. Und wenn wir die erfüllen können, fühlen wir uns akzeptiert. Das hockt tief in uns drinnen. Ihr wisst alle selber, was eure Eltern von euch erwartet haben. Oder die, die nachher gezogen haben. Oder ein Lehrer oder eine Lehrerin. Was waren die Erwartungen gewesen? Vielleicht haben wir es erfüllt, vielleicht nicht. Als Junge machen wir ganz verrückte Sachen, um einfach in unserer Gruppe akzeptiert zu sein. Da kommt bist du von höher oben an, als du das leisten kannst. Du gehst Risiko ein, das du eigentlich wüsstest, solltest du nicht eingehen. Aber das machst du, weil du in der Gruppe dabei sein willst. Im Geschäftsleben ist gar nicht so viel anders. Man macht ganz viel noch im Geschäftsleben, damit man akzeptiert ist. Und eben die Kunden zu mir kommen und nicht zum anderen gehen. Es kommt auch noch ein bisschen darauf ab, was für Kleider wir tragen, was für ein Auto wir haben, was für ein Haus, wo wir wohnen. All diese Sachen, irgendwo tut es eben etwas, positiv oder negativ. Wir haben alle das Gefühl gern, dass wir okay sind, dass es gut ist, wie ich jetzt bin. Gott akzeptiert uns, der Mitmensch und der Umstände. Der erinnert mich, wie es im Turnen war in der Schule. Die ganze Klasse ist da, es hat ein Spiel gegeben, zwei Mannschaften, die zwei Besten von der Klasse ausgewählt worden, du stehst links, du stehst rechts und dann wird gewählt, wer kommt in welche Mannschaft. Und zuletzt sind noch zwei, drei übrig, und es sind etwa so die gleichen zwei, drei, die übrig waren. Und das tut dir etwas innerlich, wenn du nicht ausgewählt wirst. Wenn du nicht auserwählt wirst. Und dann siehst du dich dann das Leben lang so, weil du eben der Letzte warst, der gewählt wurde in das Team. Wir haben das Gefühl gern, wenn wir akzeptiert sind. Wenn wir eine Beförderung bekommen, wenn wir mehr Lohn bekommen, wenn wir weiss ich was, wenn die Frau zusieht, ja, ich möchte heiraten. Das sind alles Sachen, die uns weiterhelfen. Wenn du gewählt wirst, ist das positiv für unsere Männer. Und der Petrus sagt, du bist von Gott auserkoren. Du bist von Gott auserwählt. Nicht von irgendjemandem. Nicht von den Eltern, nicht von den Grosseltern, nicht von sonst einer Person, sondern von Gott. Und das ist das, was uns das Selbstwertgefühl gibt. Das ist das, was uns sagt, ist da richtig vor Gott oder ist da falsch vor Gott. Das kannst du nicht verdienen. Wie du vor Gott stehst, kannst du nicht verdienen. Das ist ein Geschenk. Und entweder nimmst du es an oder lässt es sein. Das ist die Entscheidung. Die meisten von uns, die da sind, nehmen ich an, haben Jesus einmal ihr Leben akzeptiert und sind auf dem Weg mit ihm. Und dann hast du realisiert, er nimmt mich an, wie ich bin, hast Vergebung empfangen. Du hast ihn angenommen, hast aber auch realisiert, dass er dich angenommen hat. Du nimmst ihn an, weil er einen grossen Wert hat, aber er, der selber so einen grossen Wert hat, nimmt dich an und macht dich zu einem königlichen Priester. Er nimmt dich an. Und das ist das Wesentliche im Leben. Er hat dich akzeptiert. Und das ist die gute Nachricht für uns. In Psalm 27 lesen wir, sogar mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf. Mutter und Vater sind vielleicht nicht einverstanden mit uns, haben uns vielleicht verlassen, haben uns zur Adoption weitergegeben oder weiss ich was. Vielleicht haben wir unangenehme Eltern gehabt. Aber Gott nimmt dich an. Ist gleich was. Ist gleich was passiert ist, wie du dich siehst. Gott nimmt dich an und gibt dir den ganzen Wert. Ich weiß nicht, wie es in eurer Familie ist, aber ich weiß von Familien, wenn du ein Zeugnis einen Vierer herbringst, dann wird verlangt, dass du das nächste Mal einen Fünfer bringst. Wenn du einen Fünfer herbringst, dann wird verlangt, dass du das nächste Mal einen Sechser bringst. Wenn du einen Sechser bringst, wird verlangt, dass du das nächste Mal einen Sechser mit einem Ausrufzeichen bringst. Und so sind die Erwartungen gehen weiter, sie gehen grösser. Und es gibt Leute, die sind 50-jährig, die sind 70-jährig und probieren gehen noch ihren Eltern zu gefallen. Machen das, weil es ihre Eltern so gesehen haben. Und dabei geht es darum, Gott zu gefallen. Gott gibt dir den Wert, wo du bist. Nicht die Eltern. Gott ist wesentlich in unserem Leben. Das Zweite, als Teil von Gottes Familie sind wir wertvoll. Wir sind sein Eigentum. Du bist also nicht nur akzeptiert, sondern du hast einen riesengroßen Selbstwert. Wie wertvoll bist du? Wenn du es ausdrücken müsstest, wie wertvoll bist du? Ist das jetzt am Haus oder am Auto oder an den Kleidern oder an den Freunden, die du hast? Wie viel wert bist du? Wenn eines Tages sind wir noch ein Hämpfchen Asche stehen, wie die Bibel sieht, wie viel wert hat das jetzt noch? Das ist, was dir übrig geblieben. Der Wert. Nicht so viel, hä? Die sammeln Briefmarken. Was hat eine Briefmarke für einen Wert für dich? Wenn du sammelst, mehr als wenn du nicht sammelst. Ein Kaffee-Rahmdeckel, eine Spielkarte, kommt darauf ab, wie du das siehst. Ein Kunstwerk, wie viel Wert hat es? Nur so viel, wie der Liebhaber dafür zahlt. Und das ist gleich wie für Briefmarken. Es kommt darauf ab, auch wem sie Vergangenheit gehört hat. Zum Beispiel, als das Auto von Elvis Presley versteigert wurde, hat es einfach mehr Geld gemacht, als wenn dein genau gleiche Auto versteigert wird. Nehmen wir jetzt an. Ich weiß ja nicht, was all die Persönlichkeiten sind. Ich habe von ein paar Turnschuhe gelesen. Klebrige, stinkende, ausgelatschte Turnschuhe. Und die sind für 7'000 Dollar verkauft worden. Es war einfach, die Michael Jordan gehört. Das macht halt den Unterschied, oder? Es ist nicht ganz das Gleiche, ob sie meine sagen oder ihm. Anhand von diesen Tatsachen, was ist dein Wert? Wer besitzt dich? Was ist für dich gezahlt worden? Wie viel ist für dich gezahlt worden? Kommt darauf ab, wem es mir gehört. Wenn du Gott angehörst, wenn du Jesus angehörst, dann wissen wir, was ist gezahlt worden am Kreuz. Ein Leben. Das Leben ist gezahlt worden, dass du kannst leben. Das Blut ist geflossen, damit du kannst leben und damit du Wert hast, wertvoll bist. Damit du zu Gott kannst gehören. Du bist gekauft worden von Satan weg in Gottes Reich. Und das ist jetzt dein neuer Wert. Das ist, was gezahlt ist worden für dich. Nicht einfach ausgelatschte Schuhe. In der Mission haben wir die Regel gehabt, wenn jemand ist entführt worden, ein Familienmitglied oder eine ganze Familie, dass wir als Mission nicht werden zahlen, dass die Person frei wird oder die Familie. Und das ist gängig schwierig geworden, weil jemand ist entführt worden von Rebellen, sei es Kommunisten oder Moslem. Dann hat man mit denen angefangen zu verhandeln. Und praktisch regelmässig ist entweder die Heimatgemeinde gekommen oder die Verwandten, die Eltern von dem betreffenden Missionar oder Missionarin. Und ich sagte, wie viel Geld will sie? Wir können das schon irgendwie auftreiben und für sie zahlen. Da werden wir plötzlich bereit, wenn es darum geht, in 5 Tagen wird so und so umgelegt, Zahlt ihr 1 Million oder nicht? Das ist eine harte Entscheidung. Und wir haben für uns in unserem Team abgemacht, wir zahlen keine Franken. Das gibt es nicht. Wir lassen uns nicht bestechen. Unser Wert ist in Gott. Und das kannst du nicht mit Geld gut machen. Jesus ist der Perfekte. Und der perfekte Mann, die perfekte Person, hat dich akzeptiert. Wir lesen, er ist, Jesus ist der lebendige Stein, den die Menschen weggeworfen haben, weil sie seinen Wert nicht erkannten. Auch ihr seid solche lebendige Steine, aus denen Gott sein Haus, die Gemeinde, aufbauen will. Wenn du Christus angehörst, bist du ein lebendiger Stein, ein dynamischer Stein, ein Stein im Haus Gottes, der lebt, der dynamisch ist. Der Eckstein, auch noch dazu mal, den hat man gesetzt und den hat die Richtung von der Wand gegeben, vom Haus, wie das Haus hat ausgesehen, welche Richtung. In unserem Gebäude ist Jesus der Eckstein. Auf dem sind hier und ich darauf aufgepflastert. Und miteinander sind wir das Gebäude. Miteinander. Auf dem soliden Fundament von Jesus Christus. Auf dem Eckstein sind hier und ich mit eingebaut. Es ist nicht Kapelle, es ist nicht Kirche, es ist nicht das Gebäude, wie wir da jetzt drinnen hocken, am Schermen, sondern hier und ich miteinander sind das Gebäude Gottes. Du bist ein lebendiger Stein. Nicht einfach ein Stein, ein lebendiger, wenn du Christus angehörst. Ein lebendiger Stein. Und dieser lebendige Stein hat elend viel Wert. Der darf nicht fehlen im Gebäude. Und der dritte Punkt, wenn du Christus angehörst, bist du fähig, bist du kompetent, dein Leben zu meistern, um weiter zu gehen. Ihr seid seine königlichen Priester, sagt der Petrus. Es kommt auf den Hintergrund an, wer dahinter steht, von wo das der lebendige Stein herkommt. Im Alten Testament haben wir zwei Sachen, die ein Priester hatte. Er hat ein Vorrecht gehabt, er hat Verantwortung gehabt, ins Allerheilige reingehen und dort mit Gott persönlich im Gespräch sein. Einfach persönlich Zeit nehmen, mit Gott über sein Leben zu reden. Und er hat den Auftrag gehabt, mit Gott über die anderen Leute, die ihm anvertraut waren, zu reden. Und heute kannst du das beides ganz selber. Du kannst ins Allerheilige mit Gott ganz persönlich im tiefen Gespräch sein. Einfach in seiner Gegenwart. In seiner Liebe, in seiner Treue kannst du dir baden. Und dort ist auch der Platz, der Moment, wo du für andere einstehen kannst. Ob du für deine Angehörigen, für deine Schulkollegen, Arbeitskollegen, du beten und für sie einstehen, dass sie ohne lebendigen Stein werden. Dass sie das auch dürfen erfahren. Du hast jetzt den direkten Weg zu Gott, zu Jesus, den sie im Alten Testament nicht hatten. Und du bist die Bibel, die gelesen wird von den anderen. Die sehen sie. Wie du dich benimmst, so sehen sie, sollten sich Christen benehmen. Du bist der Maßstab für sie. Und du hast keine Barriere mehr für den Zugang zu Gott. Er hat dich begabt, er hilft dir in dieser Situation, hat dich eingesetzt, in der Gemeinde, in das Ämtli, in dieses Ämtli, mit den Gaben, die du hast. Wir sind herausgefordert, mit den Gaben, die er uns gegeben hat, ihm zu dienen. Er hat uns modelliert, er hat uns gemacht, alle ein bisschen anders, Die haben mehr von dem, die haben mehr von diesem, die können besser reden, die anderen können besser Handwerker sein. Und diese Gaben ist gleich was einbringen in, als einen lebendigen Stein im ganzen Gebäude. Ich stelle mir vor, wie ist das in einem zweistöckigen Haus aus Bachsteinen und im oberen Stock wird einfach ein Bachstein rausgeschlagen, dass man etwas besser aussieht. Der fällt dann auch, wenn der Winter kommt. Das zieht dann durch das Loch durch, wenn der fällt. Und so gibt es uns in der Gemeinde. Wenn deine Gaben fehlen, dann haben wir ein Loch, das durchgezogen wird, das klemmt, wo etwas nicht mehr funktioniert. 1. Korinther 12, 27. Ihr alle seid der eine Leib Christi und jeder einzelne von euch gehört als ein Teil dazu. Jedem hat Gott seinen ganz bestimmten Platz zugeteilt. Jeder Einzelne soll sich um die Gaben bemühen, die der Gemeinde am meisten nützen. Vers 31, vielleicht wäre das Ihnen zum Unterstreichen. Jeder Einzelne soll sich um die Gaben bemühen, die der Gemeinde am meisten nützen. Das ist nicht unbedingt, was sie am liebsten machen. Aber das, was die Gemeinde am meisten nützt, was jetzt eben gebraucht wird, das muss jetzt gemacht werden. Wenn irgendjemand von uns das nicht macht, dann beschissen wir die anderen. Dann kommen die anderen zu kurz, weil die anderen haben die Gaben nicht, aber du hast die. Wegen dessen müssen wir die einsetzen. Da kommen wir nicht drum herum, wenn wir als lebendige Steine ins Gebäude miteinander sind. Die Wahrheit macht dich frei. Die Wahrheit macht dich frei. Hast du deinen Dienst gefunden? Die Wahrheit macht dich frei. Von Jesus erkauft. Unermesslichen Wert hast du. Von Gott geschaffen. Ich habe ein Zeugnis gelesen von einer Person, die als Kind praktisch kein Selbstvertrauen, kein Selbstwert hatte. Dieser Bursch war kränklich, konnte nicht in die Schule kommen, musste schlussendlich in eine Sonderschule, musste keinen Sport treiben, war gegen nebenan und schlussendlich hat er seinen Arzt, seinen Doktor überredet, ich möchte jetzt einfach zumindest in die Turnklasse gehen. Im Turnen möchte ich jetzt einfach mitmachen. Und der Arzt, nach vielem Hin und Her, hat ihm erlaubt, dass er in die Turnklasse gehen konnte, in der Schule. Die besten zwei sind wieder vorgekommen, haben das Team gewählt. Und von ihm hat man gewusst, dass er nicht spielen kann. Zuletzt ist er dort alleine gestanden. Und sieht einer von denen, der wählt, gib uns die neue Bauer. Du kannst neben raus hocken, die brauchen wir nicht. Weißt du, wie das tut? Wo dein Selbstwert hergeht. Schlussendlich konnte er doch noch in die Schule können, hat sich durchgeschafft, war nie ein ganzer gesungen gewesen und hat gedacht, jetzt gehe ich Psychologie studieren. Es nimmt mich einfach Wunder, wie ich jetzt eine Person werden kann, die ich sein will. Und schlussendlich hat er sich bekehrt und hat realisiert, Nummer eins, wenn ich zu Gottes Familie gehöre, bin ich akzeptiert. Jesus nimmt mich an, ganz gleich wie gut, dass ich im Sport bin. Er nimmt mich an. Und das löpft unser Selbstwertgefühl. Klar, unsere Gefühle fluktuieren. Einmal sind wir mehr da, einmal mehr dort. Das wissen wir alle. Aber grundsätzlich, in Jesus hast du einen riesen Schatz, der dir gehört. Du bist wertvoll. Da gibt es keinen Zweifel dran. Und dann hat er auch noch realisiert, es geht darum, um zu sein. Sein in Gottes Gegenwart. Einfach bei ihm zu sein. In der Nähe von Gott zu sein. Und zu vertrauen. Ich vertraue Gott. Wenn ich an Gott vertraue, geht es mir einen Haufen besser. Wenn ich meine Fähigkeiten, die er mir gegeben hat, ihm zurückgeben kann durch meinen Dienst, meine Gaben, meine Talente, geht es mir einen Haufen besser. Wir gehen alle durch unsere Töpfe, wir verlieren Ehepartner, wir verlieren liebe Angehörige, das Geschäft geht nicht, wie wir wollen. Wo ist die Wert, wenn es nebenher rausgeht? Wenn es klemmt? und nicht mehr vorwärts gehen will. Wo ist dein Wert? Ist der in Jesus? Bist du bei Gott sein? Einfach in seiner Gegenwart. Und der vierte Punkt für heute als Gottesteil ist dir vergeben. Du, wenn du Christus angehörst, hast du die Barmherzigkeit Gottes erfahren. Sicher kommen wieder Probleme, aber grundsätzlich hast du die Barmherzigkeit erfahren. Du kannst das nicht verdienen. Jesaja 43, 25. Und trotzdem, ich werde euch alles vergeben aus freien Stücken. Ich werde alles Böse für immer vergessen. Es ist weg, es ist vergessen, das Loch wird geflickt. Es gibt keine Verurteilung mehr, wenn du den Schritt über die Linie gemacht hast und Jesus angehörst. Dann gehörst du ihm an, dann bist du so wertvoll. Ich habe einen Mann kennt, er ist so alle zwei Wochen bei mir im Büro vorbeikommen. Und jedes Mal hat er plus minus ungefähr das gesehen. Gott hat mich von dieser Sünde die Woche überführt. Zwei Wochen später ist er wiedergekommen und gesagt, Gott hat mich von dieser Sünde überführt. Und dann haben wir zusammen gebetet und um Vergebung gebetet. Aber es geht nicht nur um das. Wenn Christus dich annimmt, ist dir vergeben. Sicher brauchst du wieder neue Vergebung. Aber die musst du annehmen. Und dann habe ich gemerkt, bei diesem Mann hat sich das gleiche Gang wieder wiederholt. Als ich mit ihm geredet habe, habe ich gemerkt, das ist ein Gedankensystem, das er hat, das ihn immer wieder sagt, ich muss das bekennen. Und schlussendlich habe ich gemerkt, er hat die Sünde gar nicht begangen. Es ist ein Gedanke, wie er sich sieht, als nichts wert, hat sich selber erniedrigt. Das Gericht für die, die Jesus angehören, ist hinter ihnen. Das ist vorbei. Wenn der jüngste Tag kommt, wirst du nicht mehr gerichtet. Und wenn du Jesus noch nicht angenommen hast, dann kommt es eben dir an diesem Tag. Jesaja 54, Vers 10 sagt, Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert. Und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Das verspreche ich, der Herr, der dich liebt. Gott, der dich gern hat, verspricht er das. Nicht irgendjemand. Gott sagt, ich habe dich lieb. Du bist mir wertvoll. Die andere über dich bestimmen, wer du bist, wie wertvoll du bist? Oder tut er über dich bestimmen, wie wertvoll du bist? Jesus sagt, du bist mir wichtig. Du bist mir wichtig. Den habe ich lieb. Du bist mir wertvoll. Und das kann dir niemand wegnehmen. Er sagt, du bist akzeptiert. Er sagt, du hast grossen Wert. Du hast Fähigkeiten. Und dir ist vergeben. Wenn dir noch nicht vergeben ist, dann ist es Zeit, dass du mit einem Christ über das redest. Sei das ein Ältester von unserer Gemeinde oder jemandem, der zu vertrauen hast. Wenn dir nicht vergeben ist, ist es Zeit, dass du mit jemandem über das redest. Und wenn dir vergeben ist, dann ist höchste Zeit, dass du von dem den anderen erzählst, dass die auch lebendige Steine werden können. Wir beten miteinander. Himmlischer Vater, wir wieder danken für das Wort, das wir Neues Testament haben, oder Petrus haben bekommen. Es ist eine Herausforderung. Es ist eine Challenge für uns. Aber wir wollen es dem stellen, weil du bist. Herr, du bist der, der uns wertvoll macht. Nicht unsere Erfahrungen, nicht was andere sagen, sondern du. Du hast uns wertvoll gemacht und eingepflanzt in die Liebe, in Liebe Christi, in das Gotteshaus. Ich danke dir, dass wir ein Teil davon sein dürfen. Und bitte dich, gib uns den Mut, zu weiterzählen, was wir mit dir erlebt haben. Und gib denen den Mut, die diesen Schritt über die Linie noch nicht gemacht haben, den Wert noch nicht gefunden haben in dir, dass sie auch da den Mut haben, ganz sich dir anzuvertrauen und mit dir unterwegs zu sein. Danke dir vielmals, dass du mit uns gehst in dieser Woche. Dass uns gäng wieder neu daran erinnerst, wie wertvoll wir sind. Dass wir eine Zuversicht haben. Dass wir nicht alleine sind, sondern gute Freunde haben, die für uns beten. So wie du, Herr Jesus, für uns bei deinem Vater einstehst. Amen.